Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. So, der Satz, der jetzt gleich kommt, klingt wie ein schlecht getunter, viel zu lauter BMW. Sind Sie bereit? Eine grobe Schätzung besagt, dass ich in meinem Berufsleben an die 1500 Interviews geführt habe. Wahrscheinlich waren es mehr, also wirklich, es waren eher mehr. Und ich treffe tolle Leute, interessante Menschen mit spannenden Geschichten. Der Mensch, den ich heute treffe, war mir bis dato gänzlich unbekannt. Ich wusste nicht, ob Guido Maria Kretschmer lustig ist, freundlich, fantasievoll, keine Ahnung. Aber mich interessierte, warum dieser Mann so beliebt ist und derart erfolgreich. Er entwirft Mode, moderiert Fernsehsendungen, eine Zeitschrift trägt seinen Namen. And everybody says, I love you. Warum? Das kann nicht sein. So, jetzt kommt die Auflösung. Für diesen komischen Anfang, dieser Mensch kommt in meine Top 10 der lustigsten und herzlichsten Gesprächspartner, die mir hätten begegnen können. Ich habe mich augenblicklich verliebt und könnte mir vorstellen, dass es Ihnen ähnlich geht. Und auch wenn ich es mir anders wünschen würde, die Umstände zwingen uns dazu. Ich sitze dir jetzt nicht gegenüber, Guido Maria Kretschmer. Wir sind einander zugeschaltet über eine Schalte. Es ist 10 Uhr morgens. Ich bin in Berlin. Hallo, herzliche Grüße nach Hamburg.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Bettina. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass es klappt. Es ist noch verhältnismäßig früh. Was hast du im Magen? Was hast du bis jetzt denn schon gegessen?
Eigentlich gar nichts, wenn Decaf mit Milch Nahrung ist, dann habe ich es gemacht. Aber erst, weil ich jetzt erst seit ungefähr 4 Wochen Kaffee trinke. Aber nur entkoffeinierten. Und deswegen habe ich das Gefühl, seitdem ich jetzt Kaffee trinke, fällt morgens für mich eine ganze Mahlzeit aus. Ich bin dann irgendwie so satt nach so einem Milchkaffee. Aber ich finde es irgendwie lecker jetzt mittlerweile. Frank hat mich draufgebracht.
Also Frank ist dein Mann, das genau. Denke ich mal. Ne?
Ja, so. Genau. Ja.
Aber da klappen jetzt natürlich 4000 Fragen auf. Frage 1, erstmal, wie trinkst du deinen Kaffee? Ist das ein Bohnenkaffee? Ist das aus einer Espressomaschine?
Der Frank macht's mir, also sozusagen. Ich habe es doch nicht selber gemacht. Ich krieg's jetzt morgens hingestellt, so da ganz bei einer schönen KPM-Tasse. Und dann, was ich selber mache, ist, ich schlag die Milch auf mit so einem Schneebesen. Und dieser Mann, dem gehört wirklich ein Nobelpreis verliehen. Wie kann man denn so einen geilen Schneebesen machen? Das ist so ein Oldschool-Ding, der macht die Milch schon schaumig, bevor das überhaupt warm wird. Und dann gießt er mir das rein und dann, das ist jetzt mein Frühstück. Und seitdem ich das mache, habe ich morgens keinen Hunger mehr.
Also du weißt ja ganz, ganz viel. Du bist ein sehr kluger Mann, soweit ich das beurteilen kann. Aber es kann nicht sein, dass du nicht weißt, ob es ein Filterkaffee ist oder, also macht es vorher so gurgelnde Geräusche? Dann nee. Dann ist es ein Bohnenkaffee oder macht es dann könnte es ein Espresso sein.
Wir haben zu Hause eine Maschine, die heißt Silvi Mais. Die hat mir Silvi Mais zur Hochzeit geschenkt. Und das war so, dass wir im KDW waren. Da hatte ich eine Hochzeitsliste, weil alle Leute gesagt haben, jetzt hör endlich auf mit deiner Spenderei. Wir wollen dir endlich mal was schenken. Da sind wir dann vor unserer Hochzeit ins KDW gegangen und haben uns dann Sachen ausgesucht. Ich habe zu Frank gesagt, Frank, das können wir nicht machen. Diese Kaffeemaschine ist wirklich zu teuer. Das kauft auch kein Schwein. Das war mir richtig peinlich. Und dann bin ich am nächsten Tag dahin und wollte sagen, okay, ich kaufe die schon mal, dass die von der Liste ist, weil es mir so unangenehm war. Und dann sagte sie, nein, die ist schon verkauft, die hat die Silvi gekauft. Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße. Und seitdem heißt die Silvi Mais und die macht's. Also, aber wie die es macht, weiß ich leider auch nicht. Das ist der nächste Schritt.
Ja, genau, was du machst. Kostet 24.000 Euro.
Nein, das war 780 oder so. Aber ich fand das trotzdem schon so für so ein Hochzeitsgeschenk, dachte ich mir, so eine Kaffeemaschine. Ich sag, fang ganz nichts Kleines sein. Ich habe da nur so kleines Zeug gekauft. Und so ist es auch gekommen. Ich habe so ganz viel Kleinscheiß dann bekommen zur Hochzeit. So klassische Hochzeitsgeschenk.
Wenn Sie sich jemals, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fragen, ob es sich lohnt zu heiraten und ob das nicht irgendwie eine Tradition ist, die man nicht... Doch, Sie müssen einfach die richtigen Leute kennenlernen, die richtigen Listen auslegen und danach kann man sich ja auch wieder trennen. Oder muss man nichts zurückgeben, oder? Wenn man so, sagen wir mal, nach 2 Monaten sagt, nee, es hat doch nicht geklappt, wir lassen uns scheiden.
Nee, man kann das alles behalten. Soll nur keine Messer schenken, habe ich gehört. Aber ja, wir haben wirklich so Scheiß bekommen, was ich noch nie in meinem Leben gekauft habe. Ich habe zum Beispiel noch nie so Plastik. Pöttchen zum Aufbewahren, das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der alles in so kleine Plastikdinger haut. Haben wir jetzt auch ein ganzes Set Und so, ja, was haben wir noch bekommen? So, ja, so Kupferpfännchen, das finde ich ja ganz hübsch. Also ich habe immer geguckt, dass es nicht über 100 Euro geht. Und somit war Silvi eben halt die Ausnahme und dass Silvi da zugeschlagen hat. Und seitdem heißt sie halt Silvi. Und weil ich ja nie Kaffee getrunken habe. Als Kind ja schon meine Mutter unbedingt wollte, dass ich Kaffee trinke. Und als Jugendlicher...
Deine Mutter wollte, dass du Kaffee trinkst?
Ja, die wollte auch, dass ich morgens dann, dass ich auch manchmal, als ich dann so 15 war, jetzt trinken wir aber mal einen Sekt oder mal eine Bowle. Und ich, ja, die wollte das unbedingt. Und ich habe gesagt, nee, ist nicht so mein Ding. Das will ich jahrelang probiert, mich zu trainieren. Aber ich habe das nie gemacht. Ich habe nie Kaffee getrunken. Ich war selbst bei Pfefferminztee, kriegte ich schon Herzrasen so ungefähr. Und ich hätte nicht mal Mangerie essen können. So weit war es. Also ich habe eigentlich immer nur Kakao getrunken oder halt ganz dünner Pfefferminztee. Ich mag ja auch nur aus dem Beutel und nicht frische Blätter. Beispiel, viele wollen ja, ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Das ist ja so, wenn man bekannter wird, dann geht man irgendwo hin und dann wird ja immer gefragt, kann man was Besonderes für den Guido machen? Und ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, mir frische Minzblätter und Honig dahinzustellen und Ingwer. Das habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Und egal, wo ich hinkomme, steht ein Riesenbusch und dann sind die immer ganz traurig, weil ich das dann nicht trinke. Aber jetzt habe ich ja die Kaffeemöglichkeit, aber Decaf, ne? Ja.
Eigentlich läuft das super. Ich würde jetzt für die nächste Stunde rausgehen. Du machst genauso weiter wie bis jetzt und ich höre es mir nachher an und lache sowieso. Mir läuft das Wasser aus den Augen, weil ich habe schon jetzt 1000 Fragen. Erstens, ich müsste eigentlich wissen, was deine Mutter versucht mit 15 dich für Sekt zu begeistern. Okay, dass du als Kind Kaffee trinken solltest, kann das daran gelegen haben, hast du vielleicht nur geschlafen? Nein, das kann
nicht
sein.
Nein, ich war so ein ganz waches Kind. Nein. Ich war schon mal ganz ordentlich, aber die fand das, glaube ich, gesellig. Meine Eltern, das sind so Menschen, die fanden das schön, dass ich Kaffee trinke. Meine Mutter hat jetzt, wie gesagt, letztes Wochenende, die ist ja jetzt ziemlich alt schon geworden und das ist auch lustig, weil die jetzt geht das gerade in so eine andere Richtung, die für mich ganz neu ist, weil sie auch so ein Back- und Kochfrettchen immer war. Und jetzt ist das total vorbei. Und dann sagt sie zu mir, sag mal, Guido, geht's dir denn gut? Sag ich, ja. Und meine Mutter bekommt jetzt, die hatte leider Brustkrebs, muss man sagen, war gut überstanden. Und seitdem hatte die ein paar Monate Prozac bekommen, so einen Stimmungsauffäller. Da sagt die zu mir, Guido, du musst das unbedingt nehmen. Du musst keine Angst davor haben. Das ist wirklich toll. Und ich sage meiner Mutter, Mama, nee, ich will nicht. Sagt sie, Guido, jetzt reiß dich mal zusammen, so eine halbe. Ich gebe Papa morgens auch eine halbe, sagt sie. Ich sag, was machst du? Da sagt sie, ja, dass die teilen sich das jetzt. Und denke ich mir, ja, so, deswegen, also ich, wenn was Gutes kommt, dann teilt sie gern. Ne?
Wow, okay, gut, wunderbar. Wo fangen wir an, wo gehen wir weiter? Also vielleicht Frühstück. Du hast nie Kaffee getrunken. Es klingt so, als wenn du auch nie Alkohol getrunken hast, wenn du sagst, dass selbst Mangerie dich schon umgehauen hätte. Oder hat sich das... Das hat verändert im Laufe deines Lebens.
Ich trinke jetzt immer so, ich tue so, als wenn ich trinke. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dir immer Leute Alkohol anbieten, dann denken die immer, du bist Alkoholiker gewesen und bist dann trocken. Oder die finden das ja oft auch so ungesellig. Und ich kann ja sehr gesellig sein, auch ohne Alkohol. Aber ich mittlerweile nehme ich auch so ein Sektglas. Ja, dann mache ich Hurra, Hurra. Aber ich trinke das nicht. Also ich bin wie so ein Asiate. Ich kann das nicht gut haben. Ich trinke so 2 Schlücke, dann würde ich ganz rote Backen. Und dann fühle ich mich auch nicht so gut, aber ich habe das nie vermisst. Der Vorteil war immer, weil ich nicht getrunken habe, dass ich immer alle Leute nach Hause fahren konnte.
Ist das ein Vorteil? Oder
oh
ist das,
ja,
also, weil ich sitze mit dir im selben Boot, aber ich finde, es gibt fast nur Nachteile. Erstens, wirklich, du wirst ein bisschen ausgegrenzt als Spaßbremse. Zweitens ist es auch so, dass die Abende, je mehr Zeit verstreicht, immer unlustiger werden, weil die Leute, die betrunken sind, glauben, sie sind wahnsinnig lustig. Und du sitzt da und über dir ist so eine kleine komische Wolke, die sagt, war nicht witzig, nein, ich glaube, ich gehe jetzt.
Ich kann das gut.
Und dann musst du die Leute nach Hause bringen.
Ich kann das gut. Ich muss sagen, ich finde das ganz schön, wenn die so breit sind und wenn die sich an nichts erinnern können, ich am nächsten Tag noch Bescheid weiß. Also ich habe so, es gibt so 2, 3 Freundinnen, wo ich es nicht mehr mache. Also ich habe eine gute, viele Schauspielfreunde ja auch, die ja auch gerne mal auch die Tassen sind. Und da bin ich bei einer Freundin raus. Da habe ich gesagt, wenn du anfängst, wenn die den Kopf nach rechts und links legt, wir nennen das Eisbärstadium, erst ist es, dann kommt erst so ja Liebe, dann ist so ganz viel Liebe, was geht, ich liebe dich so sehr und alles ist Liebe. Und dann auf mal, wenn die den Kopf so rechts und links, dann nennen wir das immer der Eisbär. Das ist so eine Übergangsphase und dann kommt Heidi, sozusagen die böse Heidi, und dann bin ich raus. Also das mache ich nicht mehr. Aber was ich schon mag, ist, dass man sich dann auch um die kümmert, weil ja manche auch gar nicht in der Lage sind, dass sie dann sich um sich kümmern.
Und vor allen Dingen Autoschlüssel weg, ne? Das ist dann wichtig. Also das, heutzutage ist ja das Superwort übergriffig, das ist zu übergriffig, aber das ist meiner Meinung nach auch oft nur eine Ausrede, um sich manchmal nicht einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Dann kassiere ich lieber irgendwie ein, lass mich in Ruhe. Aber es gibt ja Menschen, die dann tatsächlich das falsch einschätzen, ne? Die glauben, dass sie noch fahren können und dann muss man das eben auch riskieren, sich als Freund zu streiten. Das ist einfach so.
Ja, ich finde auch, da hast du absolut recht, finde ich auch.
Du sagst ja eben schon, wenn du bist bekannt geworden, inzwischen du wirst hofiert, wo du hinkommst, wollen die Leute, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dann steht dann da ein Busch Basilikum und du hältst es für Pfefferminztee. Wie auch. Nein, natürlich, du erkennst es sofort. Um was bittest du denn? Also wenn die Leute sagen, was können wir ihnen Gutes tun? Was würdest du idealerweise in einer Garderobe vorfinden oder in einem Studio?
Ruhe und dass es relativ harmonisch in der Form ist, das reicht mir schon. Also wenn ich visuell versorgt bin, würde ich sagen, kann ich auch hungern. Also ich tue mich sehr schwer, also sag mal, wenn es jetzt irgendwas wäre, was ich oral zu mir nehme, dann habe ich auch keinen Geschmack dran, wenn das Surrounding nicht gut ist. Ich bin schon der Junge, der sehr gerne, ich hab's gern hübsch, ich habe lieber nur Ruhe und vielleicht einen Keks, aber auf einem schönen Teller. Ich habe ja als Kind schon, ich komme ja aus einer Großfamilie, und bei uns war es eher rustikal, würde ich, nicht rustikal, aber es waren doch viele, Oma, Opa, 5 Kinder und so, die Pflegekinder noch dazu. Also wir waren schon eine große Truppe und damit ich das überhaupt genießen konnte, kriegte ich immer so eine Serviette hingelegt und immer ein Teelicht und kriegte meine Milch immer aus dem Sektglas. Da haben die gesagt, damit ich so ein bisschen Ruhe hatte. Und ich hatte es eigentlich total vergessen, hat meine Schwester mir vor kurzem erzählt. Oh, ist aber auch nervig, mal mit deinem Teelicht. Das sag ich, was für ein Teelicht? Also ich hatte gar keine Erinnerung mehr daran, aber ich glaube, dass ich sehr eng verbunden bin mit so einer Ästhetik, so ein bisschen. Ich dekoriere auch Essen schnell um, wenn das kommt, so im Resto, kann ich auch schon mal ein bisschen umschieben. Und das ist vielleicht das, was ich gern mag, wenn ich irgendwo hinkomme, dass es so ein bisschen hübsch ist. Also wenn nicht, dann kann ich es auch ertragen, aber dann kann ich nicht gut essen. Ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo Essen bestelle und da ist jemand, da kommt jemand raus und bringt es mit, den ich so unästhetisch finde, dann kann ich nicht mehr essen.
Oh, und du musst es ja nicht begründen. Du kannst ja sagen, ups, ich bin doch.
Und sage ich, anrufe, da mache ich so ein bisschen wie, sage ich, oh Gott, tut mir leid, also da gebe ich Trinkgeld, aber ich kann das nicht, ne? Ich kann das nicht. Da bin ich.
Und das gehört tatsächlich, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jemand einen schmierigen Pferdeschwanz hat oder schlecht manikürte Finger oder so, sondern es ist so ein Eindruck, den du dann hast.
Es gibt doch so Menschen, wo man denkt, ach, ich bin froh, dass die auch da sind, aber bitte nicht mit Zunge küssen. So. Und ich denke, wenn ich jetzt jemand für mich kocht, denke ich immer so, ich habe auch gute Freunde im Ausland, deswegen sage ich es nur. Sehr süßes Couple, die können überhaupt nicht kochen, die haben es beide überhaupt nicht drauf. Und immer wenn du da zum Essen bist, denkst du, scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass ich es eh nicht gerne bei denen esse. Und da habe ich einmal gesehen, wenn ich aufs Klo ging, wie er so durch so eine Suppe ging und einmal den Löffel abgeleckt und wieder rein. Da war ich raus. Seit dem Tag probiere ich immer an diesem Essen vorbeizukommen. Da tue ich mich schwer. Deswegen lade ich lieber Leute zum Essen an und koche dann selber so ein bisschen.
Ah, das ist ein gutes Stichwort. Was kochst du denn, wenn du einlädst und wie oft lädst du ein?
Ja,
jetzt im Moment ist natürlich nicht repräsentativ, das ist schon klar.
Ja, ich kann sehr gut. Ich habe keine Angst vor Großen. Ich bin wirklich eine Kochmaus. Also ich hätte Koch werden können. Ohne Probleme könnte ich morgen früh ein Restaurant aufmachen. Nee, ich habe bei meiner Mutter wirklich Basisküche gelernt. Ich weiß, wie Kochen geht. Ja, das kann ich wirklich sagen. Und ich habe auch keine Angst. Ich koche auch komplizierte Sachen. Also meine Freunde und all die zum Essen kommen, sagen immer, Guido, wir können dich nicht mehr einladen und so, es geht nicht und so. Viele haben mir dann Angst, dass man das Gleiche dann erleben möchte. Nee, aber ich koche wirklich, würde ich sagen, ich sage wenige Dinge von mir, wo ich mich feiern würde. Aber ich weiß, dass ich schnell, gut, attraktiv koche auch. Es sieht immer gut aus und das kann ich gut. Und ich kann auch sehr gut backen und ich kann sehr gut Soßen und reduzieren und ich kann sogar Brandteig und Blätterteig selber. Also das hat meine Mutter mir alles beigebracht.
Diese Fertigkeit oder diese auch Unvoreingenommenheit, auch Barbara Schöneberger, mit der ich ein Gespräch hatte, die auch bei Toast Hawaii war. Barbara Schöneberger ist ja auch jemand, die, das ist ihr Element. Das hat nichts mit Angeberei oder Hervortun zu tun, sondern es gibt Menschen, die sich schwer tun damit, die zwar so einen Ehrgeiz haben, gut kochen zu wollen und die sich das dann auch peu à peu aneignen. Und es gibt Menschen, die wie so, als wenn sie so natürlich tanzen, als würden sie sich durch ihr natürliches Element bewegen, ja. Und so kommt das bei dir auch rüber, wenn du davon erzählst, dass es dir leicht fällt.
Ja, das ist schön gesagt, weil es ist auch so. Es ist auch eine Freude. Es klingt mir auch nicht an jedem Tag so, dass ich denke, es läuft so perfekt, dass ich auch auch manchmal stoppe und denke, ach komm, lass das weg, es wird zu kompliziert. Aber ich kann mich schon sehr, sehr gut am Herd austoben. Also das kann ich. Und ich mag das auch, wenn Menschen glücklich sind. Ich bin ein sehr guter Glücklichmacher und ich fütter gern auch. Ich finde es schön, wenn Leute kauen und schlucken. Das mag ich sehr, wenn man auch runterschluckt und nicht denkt, ach nee, ich kann nicht. Also das mag ich und das, glaube ich, ist auch Teil von meinem Leben. Das hat aber auch ein bisschen, viele Designer können ganz gut kochen, glaube ich, habe ich gehört zumindest, weil das auch eben was Sinnliches ist und es ist auch eine Art von Kunst oder von Kreativität, könnte ich mir vorstellen.
Dann sollten Sie Ihre Klamotten mal auch für Leute machen, die gerne essen.
Ja, das machen ja die meisten nicht. Die fassen die auch nicht gerne an, aber ich kann ja auch gut anfassen. Ich kann ja Menschen sehr gut anfassen. Jetzt auch nicht alle, aber die meisten schon.
Du hast ja deine Mutter und deine Familie verschiedentlich ins Gespräch gebracht und deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt mal zurück an die Anfänge, 1965, in Münster zur Welt gekommen, in Einen-Warendorf aufgewachsen. Ich habe mal geguckt, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von Münster entfernt.
Genau.
Und es ist ja nicht so, dass ich Toast Hawaii als Podcast mache, weil ich schon alles über Essen weiß, sondern für mich war es reizvoll, auch ganz viel Neues über Essen zu erfahren, was von Episode zu Episode passiert. Und so habe ich tatsächlich auch erfahren, weil ich kurz einfach mal geguckt habe, was sind denn eigentlich so Münsterländer Spezialitäten und ich bin auf etwas gestoßen, das heißt Podcast. Das ist so ähnlich wie Podcast, das ist Podcast. Pfeffer-Podcast, sagt dir das was?
Das sagt mir was, habe ich mal nie gegessen. Also das hat es bei uns nie gegeben. Das ist sowas, ich glaube, das ist sowas wie Töttchen, nennen die Westfalen das.
Töttchen gibt es auch, genau. Münsterländer Töttchen, das ist gekochtes Kalbfleisch mit Zwiebel-Senf-Soße.
Das will ich nie essen. Ich esse nichts mit Kalb. Also ich esse ja eben Fleisch nicht mehr, aber ich würde Kalb, finde ich, gehört für mich verboten. Kinder zu essen, kann ich nicht verstehen. Ne, wirklich. Also lese Kalbschnitzel, bin ich schon raus. Dann denke ich mir, das muss man sich mal vorstellen. Da steht so ein kleines Mäuschen, gerade da. Das musst du erstmal umbringen. Da bin ich raus.
Das ist schon bei dem Wort Stubenküken, finde ich so, dass man denkt, das springt einem so süß auf die Schuhe und das springt um die Füße rum.
Not my story. Ich kann auch nicht Lämpchen und Zicklern und so. Ich glaube, das ist überhaupt Kinder, finde ich, gehören zu ihrer Mutter und dann gehören nicht auf den Teller irgendwie. Ach, das schmeckt so viel besser, wenn es auf Wiener Schnitzel mit der Kolb ist. Dann denke ich mir, was willst du da noch falsch machen, so ein zartes Kalbskind? Nee, aber das habe ich nie gegessen. Also das hat es bei uns nicht gegeben. Ich habe ja schlesischen Vater. Ich bin groß geworden, so mit Flüchtlings, zweite Generation Flüchtlingskind, so schlesische Kohlenhydrat. Ich komme so eher so K&K, da komme ich her. Deswegen können die auch gut backen und das sind Schlesier. Den schmeckt sehr ganz gut. So ist es bei uns gewesen. Immer mohen viel und alles, was aufgeht. Auch heute noch muss ich mich echt bemühen. Sobald irgendwas aufgeht mit Hefe, bin ich dabei, leider. Das ist in meinen Genen. Alle, die schlesische Vorfahren haben, die werden das jetzt kennen. Bei uns hat es gut geschmeckt eben.
Ja, ich habe auch schlesische Vorfahren. Ja. Ich weiß, wovon du sprichst.
Genau.
Ja. Aber stell uns doch mal deine Familie ein bisschen, hast du sie ja schon skizziert. Da ist also deine Mutter und dein Vater, deine Mutter, die immerhin aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat sie trotz all dieser vielen Kinder, die da gewesen sein müssen, das Gespür dafür gehabt, dass du es etwas hübscher und anders haben möchtest. Erzähl mal, wie das dazu kam, wie sie ist, wie sie war.
Meine Mutter, das ist der feinste und toleranteste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Ich würde die sagen, nicht, weil es meine Mutter ist, weil sie es ist. Sie hat keine Vorurteile gegen niemanden. Die ist frei. Und wenn Menschen mehr von ihr hätten, würde die Welt besser laufen. Die ist so eine Gefühlsmensch, aber die hat ein warmes Herz und die ist frei. Die ist wirklich ein freier Mensch. Die hat noch nie in meinem Leben hat die zu mir gesagt, wo kommt der denn her? Was macht der? Die isst alles, die probiert alles. Die ist wirklich ein offener Mensch. Mhm. Die freut sich über jeden, der kommt. Die kennt keinen Hate. Vielleicht, weil sie mit meinem Vater sehr glücklich ist. Ich habe so richtig loving birds Eltern.
Oh, das ist so viel wert.
Wir haben uns wie zwei so geliebte Amseln-Eltern, das sind die. Also die sind so Fütterer, die den Schnabel voll haben und immer rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Grundprinzip gewesen. Und was sie haben sehr schnell verstanden, weil sie eben so frei sind, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind ja 5 Kinder und alle anders. Und ich habe mir mal als Kind immer gewünscht, dass ich Einzelkind bin. Das war mein großer Traum. Das habe ich auch mal auf den Zettel geschrieben, Einzelkind. Und da haben die sich überlegt, dass sie mit mir mehrmals im Jahr Einzelkindtage hat. Meine Geschwister haben das gar nicht gewusst. Ja. Ich habe ja immer gewünscht, meinen Eltern, ich wollte so gerne so Eltern haben, mit denen man abends zum Essen geht. Alle waren sonntags abends im Bett, Viertel nach acht, zack, ich lag schon mit Klamotten im Bett. Dann bin ich mit meinen Eltern essen gefahren in irgendwelche Landrestaurants. Ja, ja. Und das haben die mit mir gemacht und ich glaube, die haben das auch geliebt. Und das war auch zauberhaft im Nachhinein, weil sie haben mir dadurch so eine kleine Tür aufgemacht und ich habe das natürlich auch dann zelebriert. Ja, meine Eltern und so. Aber dann bin ich abends, weiß ich noch, ganz glücklich zurückgefahren und habe das auch nie verraten. Das ist erst vor ein oder zwei Jahren rausgekommen bei so einer Familienfeier, hat das meine Schwester irgendwann gesagt. Sag mal, was habt ihr da eigentlich abends immer gemacht? Und mein einer Bruder war richtig sauer, dass ich da mit meinen Eltern immer. Aber das ist so eine Nähe, die ich da entwickelt habe. Und ich glaube, das haben die gut gemacht, dass die mich haben so laufen lassen. Und das Gleiche war auch als ich als ganz jung war. Ich habe ja schon sehr früh gedacht, ich könnte auch schwul werden. Habe das auch ganz schnell meinen Eltern schon erzählt. Und ich weiß noch, das ist halt auch ein gutes Beispiel. Und das Erste, was meine Mutter sagte zu mir, war, als ich sagte, Mama, ich glaube, ich könnte schwul werden. Da sagt sie, weißt du was, mein Schatz, ich glaube, ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. Und da hat sie laut gelacht und hat mir so übers Gesicht gestrichen und hat gesagt, aber du musst auf jeden Fall später einen roten Mercedes mit weißen Ledersitzen fahren. Das hat sie mir dann gesagt. Sie wollte so gern, dass ich Gynäkologe oder sowas werde. Und da habe ich so gedacht, die ist für nichts... Da konnte nichts kommen, was ihren Plan zerstört hätte, weil sie mich im Fokus hatte. Das waren Profi-Eltern, das waren sie wirklich.
Und das Pflegekinder sind sie. Hast du auch noch gesagt. Also das heißt, das müssen unglaublich aufmerksame, also alles, was du jetzt gerade erzählst, erzeugt so ein ganz schönes, warmes Gefühl. Ich finde, es erklärt sich ein bisschen besser, warum du auch so diese Wärme versprühst. Ich glaube, wenn man auf so viel bedingungslose Liebe stößt, dann kann man das auch, dann zweifelt man nicht so sehr an sich und kann das auch ungefiltert weitergeben. Ja, du hast ja schon was, warum dich so viele Leute, ich wenn jetzt, also Everybody's Darling ist eher so negativ konnotiert, aber es ist ja so, du kommst irgendwo hin und die Leute sagen, der ist so toll, der ist so nett. Du gibst das irgendwie ungefiltert weiter.
Ja, weil ich Menschen mag und die haben mir gezeigt, dass Diversität Sinn macht. Ich habe natürlich sehr christliche Eltern auch, aber so wirklich im besten Sinne des Wortes christliche Eltern. Dieser Vater mit dieser Flüchtlingsgeschichte, dieser Lagergeschichte, das ganz viele Geschichten von meinem Vater, hat auf meine Mutter getroffen, die so ein westfälisch behütetes Kind war, die letzte von 10. Und da haben sich zwei gefunden, die sich einander festgehalten haben, ihr ganzes Leben. Und die haben mit Liebe Kinder bekommen. Die haben auch, ich habe nie in meiner gesamten Kindheit erlebt, dass ich dachte, dass man nicht willkommen war. Die haben Geburtstag, Namenstag gefeiert. Ich habe auch zu mir gesagt, das ist der größte Tag, Guido, weißt du, sagt die heute noch zu mir. Heute Morgen sagt sie es noch. Ach Guido, was ist das doch so schön, dass wir dich haben. Sowas sagen meine Eltern oder mein Vater.
Ach, das ist wirklich
solche
toll.
Sachen. Das ist, glaube ich, vielleicht der Grund, warum ich da. Und weil sie halt so offen sind, war natürlich auch mal die Bude voll. Und immer viele Leute, viele Kinder. Und ich glaube, und auch viele Freunde von meinen Geschwistern. Und deswegen, glaube ich, waren meine Eltern mehr so eine Zentrale für Menschen.
Es ist so verführerisch, da tiefer einzusteigen, aber ich muss das, vor allem mein Magen knurrt total, ich hoffe, du hörst das nicht, ich hoffe, niemand hört das. Lass uns mal versuchen, zu dem Essen zwischendurch immer wieder das im Hinterkopf zu haben. Wenn du überlegst, also es scheint ja offenbar viel gegeben zu haben, aber so das Essen deiner Kindheit, das Lieblingsessen deiner Kindheit, was wäre das?
Also ich glaube, dass am Morgen war das eben Haferflocken, was es heute noch sind. Das ist so Porridge, würde man heute sagen.
Ja.
Früher war das so Haferbrei. Das mochte ich immer gern, so warm mit Zimt, das mochte ich immer schon gern, mit so gedünsteten Äpfeln oder Birnen oder so Kompott, was die so eingemacht haben. Das war immer mein Frühstücksding. Das fand ich immer super. Und ich würde sagen, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, da gab es für mich früher so als Kind so ein Essen, das wäre auch meine Henkersmahlzeit gewesen. Das fand ich so toll. Es gab so kleine Frikadellen und meine Mutter hatte ja auch, wir hatten ja ganz viele Hühner und Perlhühner. Und wir hatten so kleine Perlhühner auch, die so ganz kleine Eier legen. Und dann hat meine Mutter hart gekochte Eier in diese Frikadelle eingebaut. Und wenn du das aufgeschnitten hast, war da so ein Ei drin. Und dann gab es dazu Kohlrabi. Das ist ja mein Gemüse. Kohlrabi ist meins.
Also ich dachte, Brokkoli sei deins.
Nee, das ist Frank. Brokkoli finde ich so fancy. Okay. Ich finde Brokkoli auch okay, aber das ist so. Ich finde, Kohlrabi ist für mich die Krönung.
Ja.
Das Königsgemüse. Also ich bin auch nicht so Spargelfan. Kohlrabi ist für mich das Größte. Und seitdem ich weiß, dass die Thais, was ich auch sehr gerne esse, ich esse gerne so Thai-Salad, und das machen die Thais aus Kohlrabi. Ich habe mich einen Kochkurs gemacht im Oriental. Und seitdem weiß ich, man braucht gar keine grüne Papaya, gibt's eh nicht. Kannst du alles mit Kohlrabi machen. Also das war so mein Favorite-Ding. Und dann, wie gesagt, am Nachmittag halt, das bin ich halt auch sehr gewöhnt, dass man nachmittags, sie kriegt nachmittags immer Hunger, denke ich, jetzt bräuchte ich aber was mit Hefe, weil bei uns gab es immer was mit Hefe. Also ja. Entweder was Schlesisches oder was Schwedisches. Weil meine Mutter hatte
was
so ein.
Schwedisches?
Ja, meine Mutter hatte so eine Art Putzjob, würde ich heute sagen. Aber das war bei einem schwedischen Opernsänger, der bei uns im Dorf lebte, in der einzigen Villa des Hauses. Und da hat meine Mutter, und die essen ja immer diese Schnecken, Zuckerschnecken, das hat meine Mutter da gelernt. Und seitdem, die kann meine Mutter wie eine Weltmeisterin backen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und die gab es bei uns immer nachmittags. Also wenn es war Nachmittag ohne Schnecken, dachte ich schon, also bei uns hießen die immer Schnecken, dachte ich immer, was ist denn heute los und so. Ja, ja, so war's.
Und gibt es auch etwas, das du nicht gemocht hast? Aber im Moment klingt es für mich so, dass du niemals dazu gezwungen worden wärst, etwas aufzuessen, nicht essen möchtest.
Nein. Es hätte auch gar nichts gegeben, was mir nicht schmeckt.
Hast du mitgekocht? Also hat deine Mutter, woran erinnerst du dich? So hat, keine Ahnung, dass du noch zu klein warst und dann aber dich an den Tisch gesetzt hast und das Gemüse mitgeputzt hast? Oder wie ging das los, dass du da eingebunden wurdest?
Ja, gleich ganze Teile übernommen. Dann hieß es, Guido, mach den Kohlrabi oder mach die Mehlschwitze schnell oder Guido bereitet den Teig schon mal vor, so habe ich mitgemacht. Also die hat mir Sachen beigebracht. Ich habe richtig meine Mutter kannt, konnte wahnsinnig, jetzt leider nicht mehr, aber die konnte wahnsinnig kochen, die konnte wahnsinnig backen. Und weißt du, was die letzte Woche am Sonntag zu mir gesagt hat? Hat die gesagt, also Guido, ganz ehrlich, also Kuchen mache ich nicht mehr, ich kaufe das jetzt bei Koppelrad und Wiese. Hat die gesagt, die machen das viel besser als ich. Sag, Mama, jetzt mach mal einen Punkt. Da hat die gesagt, die Creme kriegen die viel besser hin. Also so weit ist es jetzt. Also meine Mutter kauft so ein Convenience-Produkt. Da siehst du halt, wenn du alt wirst, hat das alles ein anderes und meinem Vater schmeckt es auch. Also du siehst, dass Dinge sich auflösen. Und auch kochmäßig, die hat keinen Bock mehr auf Ernährung. Und da habe ich gespürt, dass jetzt meine Eltern wirklich alt werden. Mm. Weil jetzt nicht mehr, sonst, ich bin ja auch viele Jahre über die Fritteuse ernährt worden. Wir hatten ja immer ganz gesund und dann kriegte meine Mutter, für mich wäre es ja der Albtraum, kriegte die zu Weihnachten eine Fritteuse geschenkt. Du von dem Tag, das war ja damals total modern so in den
Wann war das ungefähr, wie alt warst du?
Ich weiß noch genau, das war glaube ich, ab dann gab es bei uns immer Fritteusenessen. Das war so wahnsinnig ungesund mit Acrylamide und so, aber ich glaube es war, warte mal, ich 65, sagen wir mal so, ich war so 10, 75, da kam so eine schwarze Fritteuse, die hat sich bei uns echt bezahlt gemacht. Von dem Tag an wurde alles frittiert. Also sonntags, dann war so, gab's Pommes und Hähnchen reingeschmissen und hurra, meine Mutter hat alles ausgebacken, was man ausbacken konnte. Wir hatten irgendwann im Keller eine separate Fritteusenküche und ja, wirklich, meine Mutter hat mal meine Freunde mit der Fritteuse versorgt. Also, und jetzt haben meine Eltern wieder eine Fritteuse, jetzt aber eine fettfreie. Die, also...
Ah, die kenne ich. Ich finde, also wir nennen jetzt keine Marken, aber... Das ist so ein rundes ja, genau. Ding, ne? Mit dem, wo man nur einen Löffel Öl, glaube ich, braucht. Und dann dreht sich das. Und also ich habe da ein, zwei Sachen draus, zum Beispiel Schafskäse draus gegessen. Der ist so, das schmeckt unglaublich gut. Ich frage mich nur immer, es sind so große Dinger, so Bollerdinger. Ich würde das dann wahrscheinlich ganz oft machen, weil es mir so gut schmeckt. Und dann würde ich es vielleicht irgendwann nicht mehr, weil ich es mir so überesse. Und was dann mit dem Gerät? Ich frage mich ja oft bei solchen Anschaffungen, habe ich den Platz dafür? Und damit springen wir vielleicht tatsächlich mal ganz kurz.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Du hast ja eingangs schon von dieser Liste gesprochen, da werden auch bestimmt ein paar Sachen drunter gewesen sein. Wie beispielsweise die Plastikgefäße. Du bist viel zu stilvoll und freundlich, um die jetzt weiter zu verschenken. Aber was besitzt du, was besitzt ihr in eurer Küche, wo man sagt, oh, das war eine Fehlanschaffung, das brauchen wir nicht, das wandert in den Keller oder das verschenken wir wieder?
Ich finde, Eierkocher ist das Sinnloseste.
Ja, das
ist so, das ist wirklich so ein Armutszeugnis für jeden, der dann. Ich habe nicht gern so viel Plastik, also ich mag nicht gerne. Das Einzige, was ich sehr praktisch finde, ist so eine Salatschleuder, die so zing, zing.
Ja, ja.
Das mag ich gerne, das finde ich eine sehr gute. Ich mag so mechanische Dinger, die mit Muskelkraft angetrieben werden.
Ja.
Das ist so
meins. Man hat auch immer für einen kurzen Moment das Gefühl, dass man so ein kleines Motorboot anwirft,
Ja, genau.
Das Doofe an Salatschleudern ist allerdings, dass man sie schwer trocknen kann. Also wenn man sie dann erstmal, mich nervt es ein bisschen, klar, man muss sie kurz, es geht eigentlich ratzefatze, sie kurz unter Wasser zu halten, aber durch diese kleinen Siebdinger werden die nie so richtig trocken. Das ist doof.
Und immer hängt der Rucola drin. Das nervt mich auch so sehr. Und du musst es bis zum Ende Ende rausholen, weil ich ja pingelig bin. Ja. Aber das finde ich so. Ansonsten, wir haben jetzt ganz neu eine Eismaschine gekauft. Oh. Weil ich dachte, jetzt ist endlich soweit, bevor ich mich da immer quäle und probiere, dann ist ja Kristall drin. Wie das heißt, weil mein Frank guckt immer das perfekte Dinner, unsere Vox-Serie da. Und ja, ich kann das gar nicht gut gucken, weil mich das eher wütend macht, wenn die dann immer so pingelig sind, die Leute, und so unfreundliche Gäste manchmal. Mhm. Und dann hieß es immer, ja, da ist Kristall im Eis und so. Das ist ja auch schwierig, das gut hinzubekommen. Jetzt habe ich mir so eine italienische, aber echt so ein Mega-Ding, habe ich meine Freundin Michelle Hunziker angerufen. Und die isst ja auch gerne, der sieht man es nur nicht an, leider. Oder Gott sei Dank, muss man sagen. Und da hat die gesagt, Guido, da kaufst du mal die Gelateria. Habe ich gemacht und das Ding ist wirklich so geil. Das ist nur eine Riesenkiste, riesig groß. Aber das Ding ist toll und das mache ich jetzt natürlich, das ist eine gute Investition gewesen, würde ich sagen.
Oh Mann, also wie lange habt ihr das jetzt schon?
Das haben wir jetzt ungefähr seit 2 Monaten und jetzt ist es so weit, dass Frank zu mir gesagt hat, als das letzte Mal, ich habe ein Haus auf Sylt, hat der gesagt, Guido, haben wir alles, die Hunde, hast du die Eismaschine? Dass ich dachte, ich habe gesagt, nein Frank, wir fangen jetzt nicht an, dass ich eine Eismaschine mitnehme, dann kaufen wir eine zweite, also auf keinen Fall, aber das ist jetzt
aber
der Plan.
Aber eine Eismaschine zu haben ist ja im Grunde so die Entsprechung darauf, auf diesen Kindertraum oder eigentlich Erwachsenentraum, genau, über Nacht in der KDW-Lebensmittelabteilung eingeschlossen zu sein und wirklich, also ich meine, das ist ja, wenn man eine eigene Eismaschine hat, was kann denn dann noch kommen? Aber die Frage ist natürlich, macht man es entweder jeden Tag und wird schnell ganz dick oder macht man es dann doch zu selten, weil man zu viele Teile davon sauber machen muss?
Ich mache Low-Carb-Eis. Ich mache Low-Carb. Das war auch die Idee. Ich mache zum Beispiel Frozen-Joghurt, fast kaum mit Zucker, nur mit Fruits und mit Joghurt. Das sieht so geil.
Ja, aber es schmeckt trotzdem gut.
Schmeckt sehr gut. Also ich hatte das letzte Mal so ein kleines Essen, da hatte ich 2 Leute, so mit Mundschutz, abstandsmäßig hatte ich jetzt 2 gute Freunde da, ältere, die schon geimpft waren, dachte ich, okay, die lassen wir rein. Und da habe ich für die 3 so Eissorten gemacht und die fanden das super lecker. Also ich glaube, das ist schon toll, auch wenn man, und ich mache es auch für die Hunde übrigens. Die haben auch ein eigenes Eis, die kriegen auch so ein, die kriegen so, weil die ja, ich habe ja Windhunde, die betteln ja so wahnsinnig und die finden Eis, dann machen die Augen zu, wenn die das lecken. Kennst du das, wenn so ein Hund ein Eis isst, dann sind die ja völlig weg. Ich habe eine Hündin, die fällt fast um vor Glück, die macht die Augen zu, da muss ich dich richtig festhalten, wenn jemand so ein Eis leckt, weil die es so toll findet. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kriegen die Eis und das mache ich so aus Joghurt ein bisschen und ein bisschen Frucht,
also das
Erdbeeren.
Ist kein Rindfleisch-Eis.
Nein, nein, ganz normal Milch mit Quark leicht, irgendwie sowas. Und dann lecken die sich da, das finden die super. Und ich habe so eine Freude, wenn die das lecken, weil ich dann sage, ah, ist das nicht lecker, wie aufregend, Eis, Eis, sag ich dann. Und dann lecken die und sage ich, ihr Mäuse, ihr habt ein schönes Leben. Und dann quatsche ich die wie so ein Mantra. Und dann lecken die und eine von denen fällt fast um vor Glück. Macht die Augen zu.
Man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass Windhunde, deine insbesondere, so groß sind, dass wenn die betteln, müssen die im Grunde nur ihren Kopf auf die Tischplatte legen. Ja. Die müssen sich nicht groß anstrengen, ja. Also das ist, dann müsste man schon Bistrotische haben, um zu sagen, nein, du bleibst unten. Oh, wow, okay.
Werbung.
Stellen Sie sich bitte vor Ihrem inneren Auge mal kurz diese ganz typische Körperhaltung vor, mit der Menschen einen Kuchen oder eine Torte tragen. Sie ist international, universell. Arme parallel zueinander im rechten Winkel geknickt, die Handinnenflächen zeigen wie bei der Meditation gen Himmel und bilden eine horizontale ungefähr auf Taillenhöhe. Bei Kuchen und Torten, in der Regel recht groß, oft auch schwer und äußerst fragil sind, wirken Menschen, die sie von A nach B transportieren, in der Regel immer etwas angespannt und hochkonzentriert, ganz so, als sei in der Mitte ihrer Körper eine unsichtbare Wasserwaage eingebaut. Ich habe lange überlegt, ob das überhaupt stimmt, aber mir ist definitiv kaum etwas eingefallen, das einem dieselbe Körperhaltung abverlangt. Nichts muss man, außer Kuchen eben oder Torten, auf diese Weise tragen. Kinder nicht, Einkäufe nicht, Reisetaschen schon mal gar nicht. Am ehesten vielleicht noch ein gefülltes Aquarium, aber das passiert ja nun wirklich nicht besonders häufig. Einige Menschen werden sogar 90 Jahre alt und älter, ohne jemals ein Aquarium getragen zu haben. Ich komme drauf, weil ich mich vorhin mal im Online-Shop auf der Dr. Oetker-Seite umgeschaut habe. Unter der Rubrik Praktische Helfer fand ich den Unterpunkt Taschen und wurde dazu animiert, mir eine Kuchentasche zuzulegen. Sie besteht zu 100% aus Baumwolle und, das ist der Clou, verfügt über einen quadratischen Boden, was das Herz einer jeden Kuchentransporteurin und eines jeden Tortenboten schneller schlagen lässt. Nie ließ sich etwas so Leckeres lässiger tragen als mit einer Kuchentasche. Mit einer Hand, entspannt, in den idealen Maßen 30x30x30 und kostet 8,99. Und ja, bevor Sie fragen, ich habe natürlich noch weiter gestöbert im Onlineshop. Ich fand Pizzasocken, wirklich. Und warum auch nicht? Der Sänger und Songwriter Thees Uhlmann, auch einer meiner Gäste bei Toast Hawaii, trug beispielsweise mit bunten Palmen verzierte Socken, die in Turnschuhen mit aufgedruckten Cheeseburgern steckten. Wenn er von den Dr. Oetker Pizzasocken wüsste, ich bin mir sehr sicher, er würde keine Sekunde zögern und sie sofort bestellen. Es gibt sie in den Größen 37,41 und 42,46. Auf leuchtend türkisem Grund fliegen Pizza-Margarita-Stücke umher, dass es eine Freude ist. Der Preis 4,99, limitierte Auflage, zum Verschenken oder selbst anziehen. Ideal auch für Lebensgemeinschaften, in denen man sich wortlos versteht. Unter der Fußsohle nämlich ist zu lesen, if you can read this, bring me pizza. Wenn du das lesen kannst, bring mir Pizza. Füße hoch für die perfekte Partnerschaft. Als du alt genug warst, um auszuziehen, ich weiß ja nicht, ich glaube, ich würde an deiner Stelle würde ich immer noch zu Hause wohnen. Mit solchen Eltern würde ich immer Gründe finden. Wirklich? Warum?
Ja, weil ich hatte die letzten Jahre im Internat verbracht, dann so ab. Es war immer mein Traum, weil ich ja auch so ein Literaturfrettchen war immer und ich fand das so toll, weil ich auch so selbstständig war. Da bin ich dann mit 15 bin ich ins Internat gekommen.
Aber da warst du dann quasi Einzelkind.
Da war ich Einzelkind und ich war in so einem katholischen Internat und diese Nonne, ich habe es auch gleich, glaube ich, richtig gemacht, die hat mich gleich so ins Herz geschlossen und ich lebte, weil das war eigentlich eine Mädchenschule und ich durfte als Junge dahin und dann Ja, da waren ganz viele, da waren nur drei Jungs und da waren ganz viele Mädchen, da hatten wir Jungs einen etwas Sonderplan und ich lebte auf der Etage, wo viele alte Nonnen lebten, die so ein bisschen im Retirement waren und die haben mich natürlich da wahnsinnig versorgt, immer was mitgebracht, Äpfelchen auf die Tür gelegt und so. Und dann habe ich dann auch so drei Jahre da in der Kantine immer gegessen, das fand ich super. Am Anfang, dann merkte ich irgendwann, ab Mittwochs geht's nicht, ab Donnerstag geht's im Internat ja Wochenschau. Da kommt ja das wieder, was Montag kommt. Deswegen kann ich bis heute nicht gut auf was wieder aufwärmen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht, manche lieben das ja, Nudeln, ach wie lecker, die mache ich mir morgen nochmal. Oder auf einer Party, das machen ja auch ganz viele, Party und am nächsten Tag treffen sie sich und essen die Reste von der Party, da bin ich raus. Das würde ich im Leben nicht machen, da würde ich nichts machen. Das ist meine, also ich mag nicht, wenn ich Essen wiedersehe, weil am Mittwoch kam dann der Wurst Salat abends aus den Resten vom Montag und so. Erst Freitag. Freitags geht es in einem katholischen Internat die Sonne wieder auf.
Fisch.
Genau. Und samstags dann nach Hause, wenn es gut lief. Also deswegen habe ich da, ja genau, da habe ich so ein bisschen, aber ich habe dann ja nicht mich ernähren müssen, weil das ja dann so lief. Aber als ich dann selber, dann bin ich ja direkt kurze Zeit später schon nach Spanien gezogen, ja mit 18 oder 18,5. Und dann habe ich sofort gekocht. Also da war ich gleich wieder alles dabei, Hunde eingepackt. Ich hatte ja schon einen Hund damals und dann alles in den Kadett geschoben und dann ging es Richtung Spanien. Und ich bin sofort zum Kochen, also ich bin sofort angefangen zu kochen, zu backen auch und so. Und habe uns dann, da haben wir uns auch immer gut ernährt, würde ich sagen, so im Nachhinein.
Also auch gesund, natürlich. Also wir reden über Ibiza, glaube ich, ne, über die Insel.
Genau.
Oder kam das später?
Nee, wir
sind
nach
Ibiza. Ich habe mich jetzt mit deinem Lebenslauf tatsächlich wahrscheinlich sträflich rudimentär beschäftigt, aber los ging es offenbar auf dem Hippie-Markt auf Ibiza und dort zu leben und mit 18, 19, 20, wow, das muss schön gewesen sein. Und das muss vor allen Dingen auch, ich denke, ich habe jetzt sofort Salate von meinem inneren Auge, tolles Öl, Garnelen, was weiß ich, was du da gemacht hast. Gibt es noch Gerichte von damals, die du heute genau so kochst und die dich erinnern an diese Zeit?
Ja, also das würde ich schon sagen. Ich habe jetzt nicht da so dieses, also ich hatte da ganz wenig Geld auch. Wir waren da nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da hätte Gambas mir reinpfeifen können. Wir haben viel Pasta gegessen. Ich habe da sehr gut Pasta kochen gelernt, weil ich hatte eine gute Freundin, eine Italienerin, die auch so ein Hippie-Mädchen, die lebte eine Finca weiter und die konnte super kochen. Die hat mir sehr gute Pasta-Rezepte beigebracht. Dem könnte ich auch Pasta selber machen und viele Soßen und Sugos und so. Und was ich da viel gegessen habe, wir haben da viel so Arroz, also so Reissachen habe ich da auch entdeckt. Mhm. So, ich bin seitdem auch, das würde ich sagen, was ich auch heute noch sehr, sehr gut mache, das mache ich mit links, da könntest du mich nachts wecken. Das ist so Risotto in allen Variationen. Ich kann wirklich gut Risotto und ich muss echt sagen, dass ich jetzt auch nicht Eigenlob, aber Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwo ein Risotto gegessen habe, der mir selbst so gut schmeckt wie mein eigener, weil es zu Hause leichter ist, es an den richtigen Punkt zu bekommen. Du musst halt Gäste haben, die auf dem Punkt da sind. Wenn du Gäste hast, die zu spät kommen, ist Risotto natürlich gelaufen.
Ja.
Das ist eben, du musst, wenn ich weiß, es kommen pünktliche Menschen, gibt es bei mir ein gutes Risotto, wenn ich weiß, oh Gott, da kommt die und die, die ist immer laid back, mach ich nicht. Und das würde ich sagen, mache ich heute noch so ein bisschen, also dass ich da, ich kann auch, wir haben auch viele Jahre noch, das ist jetzt so ein bisschen abhanden gekommen, in Berlin ist es abhanden gekommen, dass wir sonntags, wir sind ja so Sonntagsmittagsesser eigentlich, Frank und ich. Wir sind das so gewohnt, dass wir am Sonntag um 14 Uhr Mittag essen und dann Freunde
also
kommen.
Also kein Frühstück, es gibt das Frühstück oder, ja, oder esst ihr morgens im Bett, frühstückt ihr im Bett?
Ja, so Frank isst morgens immer nur Kaffee und Magdalena. Also es ist sowas wie so eine, wie sagt man das auf Deutsch, das ist so ein Brioche, sowas Kleines. So
diese Madeleines,
genau.
Oder?
Die backt er aber selber und dann isst er das, der ist nicht so ein Frühstückstyp.
Oh, lecker. Und du kannst dem widerstehen, wenn er
eigentlich
das selbst
nicht.
Und dieser süße Duft
Nein,
schon durch den...
Das mache ich momentan, weil ich gerade also so einer Schmalphase probiere ich zumindest. Ich möchte so ein ganz schmales Frettchen werden, was mir eh nicht gelingt, aber...
Du hast gesagt, du bist für die Mast und nicht für die Zucht.
Das hat mein Vater gesagt. Wir schließen ja... Hat er gesagt, Guido, du musst immer darauf achten, manche Männer sind gemacht für die Mast, manche für die Zucht und wir Schlesier sind leider auch für die Mast gemacht. So ist es. Aber das ist schon, also ich, man muss ja sagen, man weiß ja auch, warum man etwas dicker wird, weil es, wenn man schmeckt und runterschluckt, dann ist es eben das Thema. Und ich kann mich bei süß, also bei so Mehlzeug so schlecht zurückhalten. Da denke ich, ach, ist das lecker. Mhm. Ich finde das was so hilfreich, das ist in meiner Kindheit angelegt. Und weil wir in Spanien ja nicht so... Da ist ja nicht, da gibt's ja nicht so diese große Gebäckkultur. Da gibt's so ein bisschen Etreias.
Churros und, ja, zum Beispiel, aber lecker. Aber es ist ja nicht Gebäck, es ist ja eher so frittiertes
frittiert, dann da bin Zeug, ich ja raus. Ja. Aus der, ich bin ja als Kind Fritteuse. Nee, da, also da haben wir gar nicht so viel. Und deswegen habe ich da vielleicht so Brot einen anderen Kontakt bekommen. Aber man isst auch ein Brot mal dazu und nicht so, das habe ich bis heute eigentlich so behalten, dass ich jetzt nicht da so brotmäßig Vollgas gebe. Und dann haben wir halt mittags, wie gesagt, immer Mittagessen gemacht und das ist so ein Ding und da haben wir oft natürlich auch Paella gemacht und so Zeug.
Ja.
Und das kann ich auch natürlich, weil ich es auch gelernt habe, weil ich überall, wo ich war, immer Kochkurse gemacht habe, überall.
Das finde ich interessant. Du reist und wenn du dann vor Ort bist, lässt du dir die dortige authentische Küche erklären, ist das so?
Na, es ist ja so, dass wenn man in der Mode tätig ist, so wie ich, ist man ja oft, oder ich war Wochen manchmal auch einen Monat in anderen Ländern, Produktionschecks, verschiedenen Bereichen, ist man ja gut unterwegs und ich habe dann immer, weil die mich oft dort nett fanden und ich dann immer gesagt habe, Dank oder kleine Grußkärtchen in die Küche schicke, wenn ich es lecker finde, mache ich das ja auch, dann schreibe ich ja auch, oh lecker und so und da habe ich oft gefragt, ah, könnte ich mal in die Küche und dann haben die mir oft gesagt, ach, dort Nachmittag kannst du mal kommen. In Thai, im Oriental in Bangkok, in diesem tollen Hotel, gab es einen Profi-Kochkurs, da konnte man sich anmelden und ich war zum Arbeiten in Bangkok und Frank war mit und dann bin ich immer mittags, Frank ist ja so Kunst und dann dachte ich, komm, ich gehe immer, das waren so 3 Wochen war ich da und bin dann jeden Nachmittag bis auf Freitag, Samstag, Sonntag bin ich dann da runter und habe dann so Thai-Sachen gelernt. Das war natürlich mehr so zuschauen statt mitmachen. Aber ich habe da ein bisschen gefühlt, ich habe da gelernt, wie man Gemüse gut baut, wie man...
Gibst du mal ein paar Tipps? Also du hast auch vorhin, als du, sie hat dir gut beigebracht, wie man Pasta macht. Jetzt hast du gerade das mit dem Gemüse. Würdest du so großzügig sein und einfach mal in deine tiefe Erfahrungsschatztüte greifen und uns einfach mal völlig, egal um welches Gericht, um welches Brot, um worum es geht, was könntest du uns mal für 2, 3 Tipps mitgeben, was gut ist?
Ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, dass man, wenn man mit Gewürzen kochen will, dass man sehr gut aufpasst, dass man das Gewürz nicht später dazu knallt. Man sollte immer ein gutes Öl, Ghee ist ganz schön, man kann ja auch ein gutes neutrales Öl nehmen. Ich würde nie so ein Öl nehmen, was so viel Alarm hat. Dann würde ich immer gucken, dass alles, was an Gewürzen kommt, ganz leicht schon mal in dem Öl, bevor es zu heiß ist, einmal ganz kurz, dass die Gewürze schon mal die Chance hatten. Dann schmeckt es irgendwie besser und es funktioniert besser. Und da müsste man alles, was man reingibt, gerecht und gut schneiden. Das ist auch so. Man muss aufpassen, dass man sich an manchen Stellen nicht zu leicht macht, weil das machen viele, dass sie bei Gemüse alles zusammenschmeißen. Das lebe ich ja auch oft, wenn ich irgendwo essen gehe. Dann weiß ich, ach guck mal, Zucchini ist noch schon platt und die Karotten haben es noch nicht geschafft. Also man muss schon auch ein bisschen wissen, dass man weiß, wie man was schneidet und dass man die Kombination ist es vielleicht. Das ist vielleicht bei dem asiatischen Küche ganz gut. Und dass man immer diese Kombination schafft zwischen süß und pikant, dass es eben auch da ist, auch so eine, ein wichtiger Moment. Und das kann man erst eigentlich zum Schluss machen. Das ist so, was zum Schluss funktioniert, weil man sollte Chili nicht zu früh ins heiße Fett schmeißen und so, weil es dann eben auch so ein bisschen für die Augen nicht gut ist. Das ist so vielleicht ein Ding, wir jetzt für asiatische Küche. Und bei Pasta muss man sagen, hat es einfach auch wie bei Filmen zu tun, das sind einfach gute Integrenz. Du brauchst die guten Zutaten. Also wenn du natürlich ein falsches Mehl nimmst, also die Typ, Ding nicht funktioniert.
Du bist jetzt noch sogar beim Selbstmachen. Du bist jetzt gerade dabei, Pasta selbst zu machen.
Ja,
verstehe ich
ja,
das gerade richtig?
Ja, aber das ist nicht so, weil mein Vater zum Beispiel, der hat es aus Schlesien mitgebracht. Bei uns gab es immer Hühnersuppe mit Nudeln, selbstgemachte. Mein Vater hat nimmt nur Ei und Mehl, Cäsar. Ein gutes Mehl, also ich weiß nicht, welcher Typ er nimmt, aber dann nimmt er nur Ei und Mehl, das rollt der dünn aus, dann lässt er das trocknen auf der Wäscheleine, der rollt das so ganz dünn aus, lässt sie dann trocknen auf so Geschirrhandtüchern. Und dann, bis die gut trocken sind, aber noch nicht zu trocken. Und dann schneidet er die von Hand. Das ist eigentlich die beste Pasta. Da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. So schwierig ist das gar nicht.
Er schneidet sie von Hand?
Ja. Das mache ich auch noch. Also ich brauche gar keinen, ich nehme zum Beispiel nie so eine Pastamaschine, wo ich die dann da rausrolle, sondern ich rolle die ganz dünn aus, lasse die trocknen, lege die übereinander, wie mein Vater. Ich mache so Paketchen und schneide die, wie ich den haben will. Also in größere Tagliatelle oder so, das sind so Sachen, die ich mache jetzt. Ich meine, muss man ja nicht selber machen. Es gibt ja auch gut gemachte Pasta, aber wenn man es lecker möchte, glaube ich, schmeckt man schon, ob das selbst gemacht ist oder gut selbst gemacht ist. Oder beim Backen zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, dass viele Leute, dass es nicht oft so gut schmeckt und nicht, weil die Leute nicht lange genug rühren. Das ist auch sowas. Die gehen, dann holen die Butter aus dem Kühlschrank. Meine Schwester macht es auch so. Schmeißt die Butter in den Topf, Eier rauf, Zucker, dann fängt die da an zu rühren und probiert mit dem Mixer irgendwie die Butter platt zu kriegen. Dann weiß es schon, ja, wie soll das werden? Also da musst du natürlich gucken, alles muss früh genug raus, es braucht gute Temperatur und du musst einfach rühren, schlagen. Dann machst du aus jedem Rührkuchen ein Erlebnis. Und natürlich, dass du immer Mehl siebst und so. Dass du jetzt nicht einfach das da reinknallst. Das sind so Kleinigkeiten vielleicht. Das würde ich sagen, sind so ganz praktisch. Und wenn man da ein bisschen aufpasst, dass man vorsichtig ist mit den Dingen und ein bisschen den Raum gibt, dann schmeckt es, glaube ich, besser.
Was soll man jemandem schenken, der schon alles hat? Ist denn schon mal jemand darauf gekommen, dir so einen Halter für ein Kochbuch zu schenken? Und hast du überhaupt jemals auf die Art und Weise gekocht, dass du dir neue Gerichte aneignest, indem du vielleicht das erste Mal nach Rezept kochst und dann anfängst zu improvisieren?
Eigentlich eher nicht. Also ich würde sagen, Backen, das mache ich schon. Da habe ich aber auch meine Standarddinger im Kopf, dass ich genau weiß, wie viel Mehl, wie viel Butter, wann was kommt. Also da brauche ich jetzt nicht mehr groß noch überlegen.
Ja.
Weil bei Backen ist es wichtig, dass die Zutaten stimmen. Da kann man nichts weglassen. Das muss auch von den Verhältnissen gut sein, weil sonst läuft es einfach nicht. Aber
Zucker ist oft zu viel. Man kann Zucker aus Erfahrung, finde ich, ein bisschen reduzieren. Also ohne, dass es weniger süß schmeckt, komischerweise.
Oder man kann auch manchmal mit Quark oder mit irgendwie das ein bisschen, kann auch Öl nutzen statt Butter. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Beim Kochen würde ich sagen, ist es nicht so. Da koche ich nie nach Rezept. Also ich habe das Glück, dass ich auch Dinge, wenn ich irgendwo was gegessen habe, dass ich das schmecke und das nachkochen kann.
Ah, das ist gut.
Also,
das
dass ist ein, ich so eine Geschmackserinnerung habe. Und ich bin aber trotzdem dann aber laufe ich auf so einer festen Linie. Zum Beispiel mein Partner, der kocht so Anarcho. Und das finde ich manchmal auch toll, weil der macht so Freestyle. Und das finde ich dann auch schön. Das freut mich immer, wenn er kocht. Also nicht alles so, aber das finde ich schon mutig. Das würde ich gar nicht können. Also ich weiß genau, wenn ich jetzt was möchte, was hochkommt, muss es auch hochkommen. Oder wenn ich an Schaum denke, dann will ich auch Schaum. Also,
ich verstehe. Könnt ihr denn zusammen kochen? Weil das ist auch eine ganz Das geht.
Ja,
das heißt, die meisten, also es gibt Paare, die sich schon deswegen haben scheiden lassen oder die Küche aufteilen oder die das gar nicht können.
Nein, wir können Garten und Haus gut zusammen. Nein, wir sind perfekt, wir laufen perfekt zusammen. Also, dass es manchmal schon Leute gibt, wir haben schon mal eine Freundin, die hat weinend am Tisch gesessen, hat die geholt, ich sage, wenn ich euch sehe, das kriege ich nie mehr in meinem Leben, das ist doch nicht wahr. Also, die Latte liegt hoch. Nee, Frank und ich sind schon sehr, weil wir auch schon so lange hier zusammen sind und weil wir aufeinander aufpassen, glaube ich, und weil wir auch nicht so Konkurrenzdinge haben. Also wir haben jetzt nicht so, der macht das besser, der kriegt Applaus oder so. Wir sind so ein Haushalt und es gibt so bei uns so ein Thema, ist immer alles, was lebend kommen soll, lebend gehen und soll eine gute Zeit haben. Das ist so ein bisschen, und Frank ist so ein freier Mensch, der ist ja Holländer auch, darf man nicht unterschätzen.
Oh, das ist super.
Und die haben ja sowas tief in sich. Der Frank hat was tief Freies in seinem in seinen Genen und ist eben auch was praktisch, weil Holländer ja gar nicht so gut kochen, muss man sagen. Die holländische Küche ist nicht so toll, die verkochen gern was. Die können indonesische Reistafel aus den Kolonien, aber selber so richtig Holland ist alle sehr stark sind, aber die Holländer wissen es selber auch. Die haben natürlich auch ein bisschen Flan, bitte Cookies und so Zeug, aber so
und
richtig.
Und spricht er auch noch ein bisschen so?
Der spricht natürlich perfekt, weil er halt in Deutschland groß ist. Aber der kann natürlich, aber das bleibt einem ja kleben, das Holländische. Und der weiß auch, der sagt immer, wir Holländer kochen gern zu lang. Die kochen das sehr gerne, kochen die Sachen platt. Also die kochen dann und kochen und kochen. Und aber er kocht so viel gut, was er gut kann, ist eben auch asiatisch vielleicht, weil die euch ja groß werden mit indonesischer Reistafel. Ne? Das ist ja das Wichtigste in Holland, würde ich sagen.
Wir kommen zu einer der wichtigsten Kategorien dieses Podcasts, dieses Gesprächs. Und das heißt entweder oder. Banane oder Zitrone?
Zitrone.
Müsli oder Brötchen?
Wenn Frank sie backt, Brötchen.
Macht er das selbst
ja,
oder backt
ja,
er
backt
sie
er selber.
Auf?
Ja, er backt die selber. Wow.
Lakritz oder Weingummi? Ich weiß, was du sagst. Du hasst Lakritz.
Ich hasse Lakritz. Ja, Lakritz macht Spitzeis, macht heiß. Nee, Lakritz, meine ganze Familie isst niemand. Aber es liegt nur daran, dass man als Kind, hat man mir früher erzählt, das ist mit Pferdeblut gemacht. Hieß es ja
das
früher.
Du nicht aus
nein,
Kopf.
Nein, wir sind ja Pferdekinder, wir kommen aus Warendorf. Also ich bin Pferd. Also Schwanz hinten, nee, also alles, was hinten Schwanz hat, ist bei uns, wird geehrt. Nee, keiner kann das essen, niemand. Ich kann das nicht mal, ich mag auch den Geruch schon nicht von Lakritz.
Okay. Walnüsse oder Erdnüsse?
Walnüsse finde ich besser, obwohl Frank ist ja Holländer und eine Nussmaus. Frank isst beides, aber ich lieber Walnüsse.
Junger oder alter Käse?
Kommt auf den Käse an, muss ich sagen. Ich kann.
Na dann sag mal, was du für Käse gerne magst.
Ich mag gerne Manchego-Käse, spanischen Käse. Ja. Ich liebe Manchego ganz gerne. Mhm. Und ich mag auch Ziegenkäse, liebe ich sehr, sehr, sehr. Mhm. Und wir kaufen neuerdings einen neuen Käse in diesem Wahnsinn, frische Paradies in Hamburg. Seitdem ich da war, finde ich, ist KDW für mich fast gelaufen. Das ist der Hammer, der Laden hier. Also das glaubt man nicht. Da kaufen wir so einen Käse, weiß ich gar nicht, wie der heißt. Es war auch ein Schafskäse, so in so einem Holzding. Zum Niederknien, ich weiß nicht, kostet, glaube ich, darf man nicht sagen, kriegst, glaube ich, eine kleine Wohnung für. Also, aber ganz toll. Und das ist so ein cremiger Käse, bestimmt hat der 100% Fett. Aber den finde ich auch ganz lecker. Und sonst mag ich auch gerne alter Gouda, mag ich auch.
Alten Gouda,
also
ich muss
Alt-Amsterdam.
Von dem immer niesen. Musst du nicht, also ich finde den so intensiv, dass ich davon niesen muss. Pizza oder Döner?
Da würde ich eher Pizza essen. Ich bin, Döner ist für mich ja, was soll ich da essen, ne?
Okay. Grieche oder Italiener?
Ich liebe Griechen sehr, wenn sie gut sind. Italiener auch. Die Griechen haben natürlich ein schlechtere Karten, wenn man die Italiener sieht, aber die Griechen können sehr gut kochen. Und ich würde beiden die Hand reichen.
Die griechische ist halt eine sehr, finde ich, als ich noch Fleisch gegessen habe, das ist halt so eine typische gute Fleischküche. Ne? Das ist ein bisschen, also es gibt auch guten Fisch natürlich bei einem guten Griechen.
Ich muss sagen, es gab so ein so Lamm-Dinger, da würde ich jetzt auch noch sagen, das war schon lecker. Also wenn man so
diese an
Souvlaki in Mykonos, so mit dem Großen, was sie eben können, ist Salat, finde ich. Die können so, ich mag ja so wahnsinnig ein griechischer Salat mit Feta und diese großen Tomaten mit den riesen Zwiebeln, das haben die schon drauf. Also ich bin nicht so ein Moussaka-Fan und so, aber ich finde, Gemüse können die gut.
Weiß oder Schwarzbrot? Jetzt nicht die vernünftige Antwort, die Liebesantwort.
Weiß. Hefe, schön Weißbrot. Hochgegangen, so richtiges Weißbrot, wie man sich das vorstellt, so Schabbata-technisch, finde ich super lecker.
Oh Gott, lecker. Das geht aber auch, finde ich, zu einem guten Schwarzbrot, zu einem guten grobkörnigen Brot, das mit einer salzigen Butter.
Weißt du, was mir manchmal fehlt, wenn ich jetzt an so Weißbrot warm mit Butter denke, dann fehlt mir manchmal luftgetrockneter Serrano-Schinken oder so Parma. Das fand ich immer lecker. Mhm. Das werde ich auch ewig in Erinnerung behalten. Mhm. Da denke ich manchmal, ach, wie schade. Aber ich kann diese Ausfallprodukte nicht gut essen. Ich mag das nicht. Diese Ersatzfleischdinger ist nicht so meins. Mhm.
Vielleicht kommt das. Vielleicht müssen wir der Sache einfach noch ein paar Jahre geben. Also mir geht es bei Spargel so, dass ich so denke, jetzt zum Spargel fehlt mir der Schinken schon.
Ja, genau.
Wobei es geht. Es gibt ja so 1000 Alternativen, um diese Sehnsucht zu mindern, auch wenn man kein Tofu oder kein Seitan hat oder so. Grünes oder rotes Pesto?
Rotes.
Süßkartoffel oder Kürbis?
Kürbis.
Frikadelle oder Falafel?
Falafel dann. Obwohl ich Frikadelle eine schönere Erinnerung habe. Ich bin mehr für Hummus, würde ich sagen. Das ist auch so schön verbindend über alle Religionen.
Lecker.
Ich glaube, Hummus könnte Frieden schaffen.
Gut. Bist du jemand, der Essen als Trost und als Belohnung ansieht manchmal, wenn es nicht so gut läuft? Oder bist du frei von sowas?
Nee, ich kann beides gut. Also ich kann mich gut belohnen. Ich kaue gerne einen Schluck runter, sag ich immer. Ich bin da konsequent bis zum Ende dabei. Na, ich finde Essen lecker und ich finde es gesellig und mir schmeckt es auch allein gut. Auch wenn ich traurig bin, kann ich essen, genauso wie glücklich. Hm. Ich kann nur nicht essen, wenn ich arbeite eigentlich, und in Gesellschaft esse ich nicht. Also während der Arbeit, während der Drehs esse ich nicht so viel, esse ich nicht sehr gern. Du kennst das ja auch mit Kamera und so, voller Bauch, das ist nicht meins. Ich esse immer zur falschen Zeit, immer abends. Also wenn alles vorbei ist, esse ich nochmal richtig im Hotel. Und das ist genau der Fehler, wie man sieht. Weil ich müsste eigentlich abends nochmal ja nicht so spät essen. Aber für mich ist das auch Erholung, wenn ich nach so einem Drehtag komme.
Aber ist es ja auch. Ja. Also ich denke, das hat ganz viel auch mit der Seele zu tun.
Und
das
absolut.
Ist jetzt, aber natürlich legt es sich ein bisschen wie Wundsalbe um die Seele, wenn man irgendwas isst. Und es macht gute Laune. Ich weiß ja nicht, da wirst du dir ja auch schon Gedanken gemacht haben. Ich glaube nicht, dass du jemand bist, der... Hast du schon Diäten gemacht?
Oh ja, ja, ja. Ich glaube ja fest daran, dass der Speckgehalt der Menschen gleich bleibt auf der Welt. Es wird nur anders verteilt.
Das glaube ich auch.
Also
ich,
wenn einer 5 Kilo runter hat, treffe ich morgen einen, der 5 drauf hat. Also und
ja,
die Dünnen machen nur nicht mit. Das ist der einzige Unterschied. Und ich, immer wenn ich was abnehme, treffe ich jemanden, der sagt, oh Guido und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass man immer, also ich bin auf jeden Fall, finde ich das toll, so ein ganz schmales Frettchen zu sein. Aber man muss sich eben auch ein bisschen zusammennehmen, weil heutzutage Essen ja so leicht passiert. Und weil es eben auch so viele köstliche Dinge gibt, ist man so schnell dabei. Und man wird ja draußen mit viel mehr Essen konfrontiert als früher.
Ja, genau. Und zum Schluss das Dessert. Wir sind am Ende und wie bei einem guten Essen geht es jetzt um die Frage, was nimmst du als Dessert? Nimmst du als Kaffeeanfänger jetzt sowas wie einen entkoffeinierten Espresso möglicherweise? Bist du schon so mutig? Bist du schon so weit? Nimmst du Eis? Nimmst du Tiramisu, alten oder neuen Käse? Oder wie beendest du dieses virtuelle Essen?
Also ich nehme immer Dessert. Wenn mir jemand fragt, gibt es Dessert? Oh ja, bin ich dabei. Dann denke ich, ach komm, Dessert geht noch, heute nehme ich es nochmal. Das mache ich, habe jetzt noch nie Kaffee am Abend getrunken, vielleicht ist es auch eine Lösung. Aber ich nehme immer Dessert und ich esse es immer auf. Weil ich das auch leck, außer wenn es mir nicht schmeckt, aber auch dann würde ich es, glaube ich, noch essen, weil es selten was gibt bei Dessert, was mir nicht schmeckt. Und selbst wenn ich denke, ach, der Pudding ist auch nicht so dolle, dann bin ich mal trotzdem dabei, weil ich halt Gekochtes mag. Ich mag auch Grießbrei und so und Milchreis. Also ich würde sagen, ich esse es auf und ich würde sagen, und Käse könnte ich dann danach vielleicht noch ein Stückchen essen. So ist es eher. Wie Barbara, die kann es ja auch.
Ja, okay, das schließt
da
dann den Magen noch.
Barbara und ich uns sehr, sehr ähnlich. Ne? Sehr, sehr ähnlich.
Ich danke dir für ganz viele tolle Geschichten. Ich werde bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten oft an irgendetwas denken, was du gesagt hast. Ich würde dich gerne bitten, deine Eltern, auch wenn sie schon etwas älter sind, zu fragen, ob sie nicht noch ein weiteres Kind vielleicht aufnehmen möchten. Mich.
Sehr gern.
Zu eurer Familie zu gehören, ist, glaube ich, wirklich eine Freude.
Ja, du musst mal eigentlich zum Essen zu mir kommen. Vielleicht musst du,
sehr
wenn
gerne.
Du mal in Hamburg bist, lade ich dich jetzt schon ein. Dann kommst du mal vorbei und kochen wir mal. Ich koche dir was.
Sehr, sehr gerne. Also ich koche dir zu. Ich gucke dir, ich gucke dir zu, wie du
schön
kochst.
Gesagt. Ja, sehr gerne. Pass schön auf dich auf.
Ich danke dir.
Alles Liebe.
Du auf dich auch.
Tschüss. Tschüss.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das ist der Robert-Koch-Institut und Bill Gates.
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Und diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja!
Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang von Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheile. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Der Graben des Vertrauens in staatliche
Institutionen. Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Keschrau Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio. In der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.